Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers. Heute mit einem Fußballlehrer, der bis Januar 2020 Nationaltrainer der Mongolei war, davor unter anderem Nationaltrainer der Philippinen. Herzlich willkommen an Michael Weiß.
Schönen guten Tag. Viele Grüße aus Japan. Vielen Dank für die Einladung. Im Englischen wird man sagen, it's an honor for me. Und vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich bei euch Gast sein kann.
Dankeschön. Und auf Japanisch bzw. auf Deutsch. Hallo und Konnichiwa. Ist das richtig?
Konnichiwa.
Super. Hi. Sie leben in Japan. Was sind denn eigentlich die größten Umstellungen gewesen zum Leben in Deutschland?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Ich bin ja jetzt schon über 20 Jahre mit Japan in Kontakt. Ich habe das erste Mal 1997 im Rahmen eines Austauschprogramms, das ist das SEA-Programm im Rahmen des JET-Programms, Japanese Exchange and Teaching Program. Da war ich Sports Exchange Advisor, SEA. 1997 bin ich da in die Provinz bzw. Präfektur Nagasaki gekommen. Die Umstellungen waren klar, mit dem Essen, auf dem Boden sitzen, die Sprache, enge Räume ohne Entfaltungsmöglichkeiten groß. Das rigide System damals, was für mich sehr, sehr ungewohnt war und was unangenehm auch war. Spieler wurden teilweise geschlagen, ja, und das war normal. Hat so ein bisschen an Zucht und Ordnung erinnert, wie es auch bei mir teilweise noch war in den jüngeren Jahren, als wir aufgewachsen sind in den 70er Jahren, ja, war alles ein bisschen strenger, ja. Und Japan war noch eine Spur härter, insbesondere in dieser Schule. Und das war eine Umstellung, muss ich sagen. Allerdings, was natürlich Wahnsinn, damals spürte ich schon, dass ich so interessiert war, neue Kulturen und neue Länder und alles zu bereisen. Und wie schon eingangs erwähnt, das war exotisch, ja. Wenn man heutzutage irgendwo hingeht, ja, dann lädt man sich im Internet ein YouTube-Video runter und kennt im Prinzip schon den Ort, an den man geht, ja. Und das war damals nicht so. Und das war toll, muss man sagen. Hat mich auch sehr, sehr bereichert. Ich habe dann 1999, kurz bevor ich entschieden habe, nach Deutschland zurückzugehen, die A-Lizenz zu machen, meine Frau kennengelernt in Fukuoka, wo wir jetzt wohnen. Und das war eine tolle Geschichte damals, ja. Man war jung und hat so Dinge noch überhaupt nicht erlebt. Und es war sehr, sehr beeindruckend, auch vom Fußball her. Die J-League hatte gerade ihre ersten Schritte gemacht. 1993 ist die J-League, glaube ich, gelauncht worden. Und ich bin dann in Stadien reingekommen, die waren ultramodern. Das war zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr toll zu sehen, wie die Japaner alles aufs Neueste und aufs Up-to-Date bringen können. Ja, auch von der Technologie her schon damals die Flutlichter und alles. Und auch im Fußball haben so unheimliche Anstrengungen unternommen. Und es war beeindruckend zu sehen, ja.
Wenn wir nochmal kurz über Ihre Anfänge dort reden, wenn Sie sagen, dass da als Mittel noch tatsächlich die Hand ausgerutscht ist, aber absichtlich und geschlagen wurde, was haben Sie da empfunden, als Sie das mitgekriegt haben?
Na, Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass die jeden Tag geprügelt worden wären oder so. Die haben halt mal eine gefangen, ja. Die haben eine gefangen und das war da durchaus nicht unnormal. Und es war auch hart. Das Training war sehr, sehr hart und das Training war sehr, sehr anstrengend. Und das Training war vor allem jeden Tag. Es war jeden Tag Training. Es war eine Vielzahl an Wiederholungen. Deswegen waren die Spieler auch technisch hervorragend. Und physisch waren die Spieler sehr, sehr stark. Klar, wenn man jeden Tag 4 Stunden trainiert, kommt irgendwas bei rum. Ja? Es war aus jetzt deutscher Trainingslehre oder Methodik-Sicht sicherlich nicht so alles, wie man das gelernt hat oder wie ich das damals gelernt habe. Aber es war beeindruckend und für mich war es toll, da ein Teil davon zu sein. Diese Sache damals, also mit Zucht und Ordnung, möchte ich es nennen, oder mit Härte gegen die Spieler, Das ist Teil der Disziplin, der Teil der Erziehung in Japan damals noch gewesen, heutzutage unmöglich. Meine beiden Töchter gehen in die Schule und sowas gibt es dort nicht mehr. Ne? Aber es war damals nicht unüblich, ja.
Wie lange ging das denn so?
Das ging, bitte, ich möchte hier kein falsches Bild erwecken, ja. Also es war nicht so, dass die geprügelt worden sind. Aber das hat damals, war ein Teil auch, im Japanischen gibt es verschiedene Begriffe dazu, dafür, einfach um die Spieler härter zu machen, widerstandsfähiger zu machen. Ja. Und das war keine große Sache. Ja. Es ging mehr darum, einfach über die Grenzen und weiter und viel, viel weiter hinaus zu gehen. Und man muss sagen, das war so der Anfang, wo ich erkennen konnte, wie weit man eigentlich gehen kann, vom physischen und auch vom mentalen her, wie weit man sich nicht nur quälen kann, sondern einfach über Grenzen einfach weggehen kann und muss. Ich meine, das müssen wir in Deutschland ja auch. Also ich habe, bevor ich angefangen habe zu spielen, habe ich ja in der dritten Liga gespielt. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich dann aus der Verbandsliga, das war damals vierte Liga, in die dritte Liga nach Pirmasens gewechselt bin, FK Pirmasens. Vielleicht sagt Ihnen der Begriff was, ja. Also das ist jetzt ein Regionalliga-Team, war damals in der dritten Liga. Und ich bin als 21-Jähriger dorthin und habe vom Trainingsumfang, von der Intensität, das war brutal. Das war eine Umstellung von wie Tag und Nacht. Und ich habe das alles mitgemacht, ja, weil auch das Mangel an Talent einfach da war und ich musste das einfach durch harte Arbeit kompensieren, ja. Und in Japan dann war das gang und gäbe. Also wenn du da nicht mitgezogen hast und da kamen nur Elite-Spieler hin, also deswegen kamen auch hervorragende Spieler aus dieser Schule, zum Beispiel ich hatte damals mit Yoshito Okubo zusammengearbeitet. Yoshito Okubo hat später mal unter Felix Magath in Wolfsburg gespielt. Ein Japaner, der hier der Top-Torschütze ist aller Zeiten. Ja. Der ist jetzt 38 und spielt immer noch in der J-League. Und der war damals mit uns, die zwei Jahre war ich mit ihm zusammen und habe den eigentlich in Japan sagt man Ichi Ninensei, also erstes Jahr, zweites Jahr in der Highschool, habe ich ihn mit ein bisschen auf den Weg gebracht. Ja. Und das war klar, wer diesen Weg geht, hat große Chancen, Profi zu werden. Das war das Ziel von der Schule. Und dazu gehörten also auch diese Disziplinierungsmaßnahmen. Zum Beispiel, wenn der Trainer keinen Bock gehabt hat, wir waren unten in der Stadt und ungefähr 7-8 Kilometer, so einen Berg hoch, ging es in einen Park. Der hieß oder heißt heute auch noch Chakadai Park. Ich habe dort mit den Keepern manchmal trainiert und habe auch Physical Training dort manchmal gemacht. Das waren ungefähr 7 Kilometer bis zu dem Park. Und dann hat er gesagt, Hashio, geht rennen, geht da hoch. Dann sind die hochgerannt, 7 Kilometer und 7 Kilometer zurück. So, sagen wir mal, wenn er gut war, hat er 4:30 gebraucht. Das war ungefähr eine halbe Stunde. Wir waren nach einer Stunde wieder da. Das waren so Maßnahmen. Das gab es dann 2-3 Mal im Monat. Wenn irgendeiner das Hemd nicht richtig anhatte oder wenn er keinen Bock hatte, wenn er schlecht gelaunt war, hat er gesagt, weg, alle laufen. Und haben sich umgezogen, haben die Fußballschuhe ausgezogen, haben die Jogging-Schuhe angezogen, die kaputt waren, ohne Schnürsenkel, so ausgetretene Latschen, und sind die hoch und runter und da gab es keine großen Wellen. Ja. Es wurde dann halt so angenommen, es war Teil vom System.
Und Kollektivstrafen sind dann offensichtlich ja an der Tagesordnung. Also der Mist baut, wird jetzt nicht individuell bestraft, sondern die ganze Mannschaft.
Es ging weniger um den Einzelnen. Ja, es ging auch nicht darum, dass Einzelne irgendwie Mist bauen, sondern es ging einfach, das war so ein bisschen Willkürakt. Ja, und es ging mehr vom Trainer aus. Der Trainer war und ist immer noch aktiv in Nagasaki, ist inzwischen an einer anderen Highschool. Und ist eigentlich so der Inbegriff für ich will es jetzt mal übertreiben, Zuchtmeister, ja, also für einen Schleifer. Wenn Sie so wollen, der Felix Magath von Nagasaki, von der Highschool. Wenn Sie das so wollen, ja. Aber glauben Sie mir, im Nachhinein muss ich sagen, ne, man findet das vielleicht nicht alles gut, aber glauben Sie mir, das hat den Jungen, die Japaner auch. Wenn ich das jetzt so sehe bei meinen Kindern, ich bin jetzt halt seit Februar, März wieder hier, jeden Tag und sehe das. Es ist Teil vom Alltag immer noch und von nichts kommt nichts. Ne? Und das ist in China genauso wie in Korea, das ist in Japan genauso wie in anderen Ländern. Und in den Ländern außenrum, wo es nicht ganz so streng gehandhabt wird, dann wird es auch halt nicht ganz so erfolgreich. Das muss man einfach so sehen, ja. Und ich sehe das, klar, man kann den pädagogischen Effekt irgendwie ein bisschen sehen, aber man muss auch manchmal nicht so zimperlich sein, ja.
Nicht so zimperlich sein heißt, hat der Asiate da einen Vorteil gegenüber dem Europäer, dass er disziplinierter ist?
Wenn Sie sehen, wie viele Spieler, ich muss jetzt gerade an Hasebe denken in Frankfurt, wie der Junge sich durchgebissen hat, wie der Junge sich präsentiert, wie der Junge diese Wandlung vom Japaner zum Halbdeutschen angenommen hat, die deutsche Sprache perfekt spricht und das alles angenommen hat. Das ist natürlich ein tolles Beispiel. Nicht alle Japaner schaffen das in Deutschland oder in Europa allgemein, aber viele Japaner, Koreaner, die das Talent haben, wenn sie mal wirklich in die Tiefe gehen und in ganz Europa suchen, wie viele Leute da rumlaufen. Ja, also es ist kein Zufall, dass wir von denen geschlagen wurden 2018, ja. So weh das auch tut, aber ein Zufall ist es nicht. Ne? Und der eine, der in Tottenham spielt, der schießt, macht vor 3-4 Tagen 4 Tore gegen, also 5-2 gewonnen, ich glaube in Leicester oder wo. Und der geht ab wie Schmitz Katze. Und das sind viele so, ja, weil die haben einfach diese technische, durch die vielen Wiederholungen, durch das viele Training, haben die einfach ein Grundrepertoire an Techniken, die das schon mal toll ist. Ja, auch unter Druck, schnell einen Ball mitnehmen in die erste Bewegung, in den Raum rein und so weiter und so fort. Ne? Dann haben sie mit Trainingsumfängen überhaupt kein Problem. Dann haben sie mit läuferischen Dingen fast keine Probleme. Sie sind toll zu handhaben als Menschen, weil dieses Startum, wie es in Europa oft der Fall ist, ist dort nicht so ausgeprägt. Sie sind eigentlich, glaube ich, wenn ich das so richtig verfolge und was ich auch so höre von Beratern und so, ich bin zum Beispiel mit Thomas Groth, Thomas Groth ist ja von Manuel Neuer der Repräsentant und ist auch von Kagawa, hat damals Kagawa nach Deutschland geholt für einen Schnäppchenpreis und hat ihn dann nach Manchester transferiert. Es gibt viele Beispiele, ja, und der ist total begeistert von Japanern und hat der en masse Spieler schon dorthin gebracht und viele mit großem Erfolg. Und die Gründe sind einfach klar, ne? Disziplin, Arbeitswille, strebsam und humble, also wie sagt man im Deutschen, höflich, schlagen nicht über die Stränge. Das ist alles positiv. Die Koreaner kann man da in einem Wisch sehen. Und ich werde nicht überrascht sein in 10 Jahren, wenn viele, viele Chinesen in Europa aufschlagen.
Also ist es nur eine Frage der Zeit, wann Japan oder China oder Südkorea mal Weltmeister wird?
Da bin ich skeptisch, muss ich sagen, weil wir sind, ich sage jetzt wir als Europäer oder als Südamerikaner, sagen wir mal, die Nationen, die eigentlich immer die Weltmeisterschaften dominiert haben, mehr oder weniger, ist ja so, ja, doch immer noch einen Schritt voraus, ja. Doch immer noch einen Schritt voraus. Und dafür ist die Grundausbildung dann doch nicht gut genug, vor allem im Bezug auf Kreativität. Weil in Deutschland mehr als früher, als ich jung war, wird es jetzt gefordert, auch viel durch den Einfluss von den Leuten, die wie Mesut Özil oder Gnabry jetzt oder so Leute, ja, die einfach mixt von Mischehen stammen, würde ich sagen, ja, dass da ein gutes technisches Feeling mit reinkommt. Ne? Wir Deutschen, die meisten Deutschen sind ja stark, auch technisch gut und körperlich robust, aber an Kreativität, ja, das kommt oft von diesen Jungs, ja. Und das kann man analog in Japan und China, beziehungsweise Korea vor allem, auch so sehen. Dieser letzte Tick an Abgezocktheit, dieser letzte Tick an, an Verrücktem auch, an Kreativität. Die wird in so einem System, wo alle gedrillt werden, natürlich nicht so gefördert. Und das ist unabdingbar, um einfach ganz an die Spitze zu kommen. Du musst auch ein bisschen verrückt sein, du musst ein bisschen komische Dinge manchmal machen und außergewöhnliche Dinge, um einfach Tore zu erzielen, um einfach vom Tor abgezockt zu sein, um einfach diesen Pass in die Tiefe zu spielen und so weiter und so fort. Das kann man alles anlernen bis zu einem gewissen Moment, aber wir sind, beziehungsweise die etablierten Fußballnationen sind dann doch diesen Tick immer noch voraus. Deswegen bezweifle ich, dass die Weltmeisterschaft gewinnen können. Noch extremer ist das Beispiel mit Afrika. Afrika hat ja im Prinzip die besten Voraussetzungen von der Physis, von der Abgezocktheit, vom Talent, von der Kreativität. Aber denen fehlt es dann halt an Organisation. Da kommen halt dann nicht alle zurück, dann gehen nicht alle ins Repressing oder dann fehlt halt einer, zwei bei einer Standardsituation, die dann einschlafen, ja, und dann ist es vorbei, ja. Und da, das sind die Momente, die Spiele entscheiden. Ich erinnere mich gut an das Spiel von Japan gegen Belgien. Ich weiß nicht, ob Sie das noch in Erinnerung haben bei der WM, bei der letzten WM. Japan führt bis 5 Minuten vor Schluss 2-1. Kriegt in der 5 oder 86. 2-2 und hat in der letzten Minute haben einen Cornerkick und alle rennen nach vorne und sind total unorganisiert und kriegen praktisch nach einer eigenen Ecke dann das 3-2. Und da musst du clever sein, da musst du das Spiel in die Verlängerung retten, beziehungsweise über die Zeit retten und musst clever abgezocktes runterspielen. Und das hat zum jetzigen Zeitpunkt noch gefehlt, sonst wären sie ja schon die besten 4 oder die besten 4 gekommen. Und dann muss man natürlich sagen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist ja, wenn man sich mal wirklich überlegt, was das überhaupt bedeutet. Da müssen ja alle Sonnen, die jemals vom Himmel geschienen haben, die müssen scheinen. Da muss ja alles stimmen. Da muss alles genau an dem Tag stimmen. Das kannst du natürlich null vorbereiten. Du kannst professionell sein bis zum geht nicht mehr, aber da muss alles zusammenpassen. Das ist eigentlich so komplex und die Qualität der Spieler, die Altersstruktur, die ja bei uns zum Beispiel 2018 nicht mehr gestimmt hat, ja. Das muss alles 100% tipptopp sein, ja. Und deswegen habe ich Zweifel, ob Korea, Japan das schaffen können, genauso wie die Afrikaner.
Sie haben Serge Gnabry angesprochen und die Idole von heute, da würde mich interessieren, auf wen fahren die japanischen Kids denn im Bereich Fußball-Superstars gerade am allermeisten ab?
Im Moment ist ein kleiner Junge, der heißt Kubo, der spielt in Spanien, den hat Real Madrid vor ein paar Jahren geholt. Der hat auch, ich habe letztes Jahr, ich habe ja in der Mongolei, wir haben ja die World Cup Qualifiers gespielt in Japan. Das war natürlich, das können wir vielleicht später nochmal ein bisschen mehr durchleuchten. Von meinem Background war das ja ein Wahnsinn, so ein Spiel überhaupt mal zu haben, ja, vor 50.000 Leuten. Und der Kleine ist dann da reingekommen und hat dann mit dem linken Fuß, hat alle verrückt gemacht, einen Dribbler vor dem Herrn. Und der hat jetzt das erste Jahr in einem Club, ich glaube in Mallorca gespielt. Und ist jetzt zu einem anderen Club gewechselt. Hab's jetzt nicht auf der Platte. Aber er spielt jedes Spiel, ist 20 oder 21 Jahre. Und das ist also der kommende Superstar. Ne? Also nicht umsonst hat Real Madrid den verpflichtet. Und der ist jetzt so der Topstar. Allerdings, jeder kennt Minamino, der von Salzburg nach Liverpool jetzt gewechselt ist. Es gibt so einen kleinen Dribbler auf der Seite, Nakajima heißt, der spielt bei Porto. Also es gibt viele, viele hochinteressante, spannende, tolle Spiele. Und Japan ist stark, ne? Halt. Aber weil sie einfach diesen Weg gegangen sind nach Europa, weil sie diesen Weg gegangen sind aus der Bequemlichkeit in der lokalen Liga raus und haben sich durchgebissen in Deutschland, in Österreich, in Portugal, England, wo auch immer, ja. In Italien gibt es viele Beispiele. Also muss man einen Hut ziehen.
Wenn man an so einen typischen Jugendspieltag am Wochenende denkt, die E-Jugend kickt, die Eltern backen einen Kuchen, gucken sich natürlich alle das Spiel an. Wie sieht das japanische Pendant dazu aus?
Ist genauso. Ist ganz genauso. Die, Ich gehe hier, wir leben hier am Meer und ich gehe fast jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden Powerwalking machen. Das macht man in meinem Alter so, damit man nicht ganz aus den Fugen gerät. Und laufe dann an den Sportplätzen ab und zu vorbei und bin da samstags, sonntags mal gelaufen. Außenrum so, was war das? U12, kleine Piepmatze, ja, die sind ja dann noch nicht so groß. Und die Eltern mit dabei, alle mit dem Sonnenschirm und mit dem Essen dabei. Und die einen haben ein Bier und feuern die Kinder an und sind da begeistert. Also die Eltern unterstützen das sehr. Und Fußball ist ja nicht die Nummer eins in Japan, aber er ist doch schon ein sehr, sehr populärer Sport in der Jugend. Sehr, sehr populär. Und ist sehr etabliert, muss man sagen. Und die Infrastruktur und alle Möglichkeiten, die auch vom Fußballverband gegeben werden, um zur Entwicklung der Spieler beizutragen, ist sensationell gut. Ich war mit den Philippinen als auch mit der Mongolei in Camps hier in Japan und kenne so ein bisschen die Umstände auch. Also fantastisch. Ne? Sehr, sehr gut.
Wie ist das Standing eines deutschen Trainers in Japan?
Das Standing? Ja, Deutschland ist praktisch europäischer Bruder, würde ich sagen, von Japan. Deutschland ist engster Vertrauter im Prinzip. Detmar Kramer hat 1960 die Olympiade in Tokio begleitet und hat einen Fußball etabliert in Japan. Und es ist über Jahrzehnte war die wie eine Ikone. Wir haben hier in Fukuoka, wo ich lebe, einen Detmar Kramer Cup. Und er war ab und zu hier. Leider ist er jetzt ja nicht mehr da bei uns und kommt auch nicht mehr her, kann ja auch nicht mehr herkommen. Ich habe ihn einmal getroffen bei Fritz Walters Geburtstag in Kaiserslautern. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ewig her. Und er war sehr, sehr nett und hat dann, das muss so um die 2000 gewesen sein, nachdem ich aus Japan zurückgekommen war. Und wir haben uns dann sehr angeregt über Japan unterhalten. Also Deutschland ist stark angesehen. Thorsten Fink war jetzt in Kobe, hat ganz gute Arbeit geleistet, ist jetzt wieder zurück. Guido Buchwald, mein Ziehcoach, Gerd Engels, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt, aus Düren, der ist schon ewig in Japan und trainiert jetzt, hat Urawa Reds trainiert mit Buchwald zusammen, hat also mich damals auch in den Profibereich nach Kyoto geholt. Also viele Deutsche haben einen guten, sehr, sehr guten Eindruck hier hinterlassen und Deutschland ist sehr, sehr angesehen.
Sie haben über Standing eines deutschen Trainers gesprochen, in Japan zum Beispiel. Wenn jetzt ein junger Trainer zuhört, vielleicht mit 14, 15 Jahren, der auch so eine spannende Karriere wie Sie als Nationaltrainer mal starten möchte, was würden Sie sagen? Was sind die wichtigsten Tipps, um es als Trainer im Ausland dann auch zu schaffen irgendwann?
Ich glaube, man muss bereit sein, mit Deutschland abzuschließen. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht rumjammern, wenn man im Ausland ist. Man darf nicht rumjammern, wenn das Essen nicht warm ist. Man darf nicht rumjammern, wenn die Kommunikation nicht so klappt. Man darf auch nicht rumjammern, wenn die Trainingsmaterialien nicht da sind oder Spieler zu spät zum Training kommen. Man muss sich unheimlich umstellen. Man muss im Prinzip Deutschland vergessen. Man muss sich assimilieren, an das Land anpassen. Aber man muss Deutscher bleiben, unter dem Aspekt, dass man einfach diese Gradlinigkeit, diese Straffheit, diese Direktheit, natürlich verpackt mit Diplomatie, an den Mann bringt. Ja? Man muss versuchen, dieses Legere und Lockere nur bis zu einem gewissen Punkt zuzulassen, solange es der Mannschaft und dem Fortschritt im Team dient. Das ist ein Punkt. Man muss ganz wichtig mit den Offiziellen einen guten Rapport haben. Wenn man mit den Offiziellen keinen guten Rapport hat, kann man der beste Trainer sein, da kann man der erfolgreichste Taktiker oder Theoretiker oder Laptop-Trainer oder was auch immer sein. Wenn man mit den Offiziellen keinen guten Umgang hat und wenn man den Umgang mit den Offiziellen nicht pflegt, hat man keine Chance. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe 4 Jahre in Ruanda als technischer Direktor gearbeitet und U17 und U20 Trainer. mit riesigem Erfolg, mit überragendem Support von DFB und vom Fußballverband Rheinland in Person von Walter Desch, der der Präsident des Fußballverbandes ist, der sich sehr, sehr um die Bereiche Trainerausbildung, Frauenfußball und Jugendnationalteams bemüht hat und unheimlich auch finanziell sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, um Camps in Deutschland und um Trainerkurse zu ermöglichen für Ruandesen. Also da muss man sagen, das war eine überragende Sache. 4 Jahre war ich dort. Und glauben Sie mir, Ruanda ist ein schwieriges Land. Sehr, sehr schwieriges Land. Ruanda hat einen Bürgerkrieg gehabt 1994, in dem in 3 Monaten 1 Million Leute umgekommen sind. Und dieses Problem zwischen den Bevölkerungsgruppen Hutus und Tutsis ist bis in den heutigen Tag immer noch unter der Oberfläche sichtbar, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Das ist meine Meinung. Ich war 4 Jahre dort und habe alles für die gegeben und bin später ein bisschen enttäuscht worden, als es zum Nationaltrainerposten ging. War ich eigentlich in der engeren Auswahl und war relativ sicher, dass ich einen Job bekommen würde, aber da haben sie es dann doch nicht gemacht. Ich war 3 Jahre in den Philippinen, habe im Prinzip von fast null die ganzen Spieler aus Europa zusammengezogen, aus Amerika, überall, habe die lokalen Spieler versucht, so weit zu pushen, dass sie an das Level rankommen, um in der Nationalmannschaft zu bleiben oder reinzukommen. Habe alles gegeben, habe einen deutschen Spezialisten auf die Philippinen geholt, der 2 Jahre, die nichts gekostet hat. Trotzdem haben sie mich vom größten Turnier, auf das wir hingearbeitet haben, geschasst. Ja. Und ich war 3 Jahre jetzt in der Mongolei, und da brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu sagen, was das bedeutet, wenn man 4 Monate nur Temperaturen von 15 Grad bis 30 Grad hat und ansonsten unter Minustemperaturen auf dem Acker rumrennt und plus die administrativen und plus die Probleme, die jedes Land selbst hat. Ja, jedes Land hat ja als Führungspersönlichkeiten im Verband keine arroganten Leute, aber Leute, die Power haben. Und die lassen sich von einem Deutschen oder von einem Italiener, Spanier oder Engländer, die lassen sich von dem nicht sagen, wie die Dinge zu laufen haben, sondern die entscheiden. Und das muss man früh genug merken und das muss man früh genug erkennen. Und man muss sich auf den Job, aufs Kerngeschäft konzentrieren und, wie gesagt, mit den Leuten einen guten Umgang pflegen. Ich habe zum Beispiel meine Coaches immer eingeladen zum Essen, zum Trinken. Ich habe immer bezahlt. Wenn ich in Ruanda weggegangen bin, haben sich 5 an den Tisch gehockt und haben gegessen und getrunken und ich habe immer bezahlt. Immer. Ganz klar. Gab es auch keine Diskussion. Es hat mich zwar genervt manchmal, aber das war klar. Es war in den Philippinen so und es war in der Mongolei genauso.
Weil man da als reicher Europäer kommt, wird das erwartet oder warum wird das gemacht?
Ja, vielleicht, aber für mich war klar, wenn Leute, die bei mir im Staff sind und die mir im Prinzip eigentlich das Leben ermöglichen dort, die haben mir ja auch viel geholfen, die haben alles gemacht. Die haben mir auch dir Informationen gegeben, an die du normalerweise, wenn du die Landessprache nicht kannst, kommst du ja gar nicht ran. Ja? Und du musst mit denen musst du sehr gut sein und mit denen auf einer höheren Stufe, noch höheren Stufe als General Secretary oder Präsidenten und Vice President, diese Leute, die dort die Dinge bestimmen, Da musst du gut sein. Und ich war, es ist verbesserungswürdig, immer noch, auch mit 55 Jahren, ich musste es noch besser machen. Ich habe es nicht schlecht gemacht, aber ich habe es auch nicht gut genug gemacht. Das ist so ein bisschen die Erkenntnis, die ich hier gewonnen habe. Und das kann ich also allen Leuten nur raten. Und du brauchst Lebenserfahrung. Ja. Es geht eigentlich weniger um Fußball, weil Fußball ist ja, gucken Sie, machen sie Tiki-Taka oder machen sie Klopp-Fußball, Heavy-Metal-Fußball oder machen sie eine Mischung aus beiden oder machen sie Konter-Fußball orientiert? Das ist Bottom-Line, ja. Das muss man können, im Prinzip. Das muss man trainieren können. Das ist eigentlich fast klar.
Woran denken Sie, wenn Sie sagen, Sie müssen da noch ein bisschen besser werden?
Ja, ich muss die wissen Sie, mein Ansatzpunkt ist immer der gleiche. Oder ähnlich. Ich gehe dahin, ich stelle mein Konzept vor. Das Konzept ist basierend auf viel Training. Das Konzept basiert auf Verbesserung des Individuums, Verbesserung der Gruppe, viele Videoanalysen, viele persönliche Gespräche, viele Trainingcamps im Ausland gegen stärkere Gegner. Ich war in der Mongolei in den 3 Jahren, vielleicht in 15 Camps. Ich war überall. Ich war in Laos, ich war in Kambodscha, ich war in China, ich war in Japan, ich war in Korea, ich war überall. Immer 10, 12 Tage, immer 2 Tage Anpassung und dann 3, 4 Spiele. Wir haben mit der U23, das war das erste Camp in Korea, mit der Mongolei, gegen die U19 von Korea 7 oder 8 Stück gekriegt. Haben null Chance gehabt. Aber da gab's auf die Hörner, das war brutal, die waren wie Mörder. Ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben. Brutal! Oder haben sie geguckt? Die haben gar nicht gewusst, was passiert. Und bumm, und bam, und keine Sekunde konnten Ball annehmen. Sofort bap. Da lernst du.
Aber in Bezug auf ihre Tätigkeit, ihre Person?
Ja, ich hol ein bisschen aus. Wenn du dann ein Jahr das machst und die sehen Erfolg, sind die glücklich. Wenn die im zweiten Jahr noch mehr Erfolg sehen, sind sie noch glücklicher. Aber sie werden schon ein bisschen müde, weil es anstrengend ist. Das ist ja anstrengend, das Geld zu besorgen für die Camps, das ist ja anstrengend für die Spieler, das ist ja anstrengend für alle Beteiligten im Staff, die das organisieren müssen. Die Flüge müssen organisiert werden, es ist kein Geld dafür, das und so weiter und so weiter. Das ist ja anstrengend. So, und dann im dritten Jahr, wenn die meisten so müde, da können sie dich nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Und das ist das Problem. Dann fehlt, und deswegen, im Dezember, Januar des vergangenen Jahres hatte ich 2 Möglichkeiten in Simbabwe und in Taiwan. Sehr, sehr gute Möglichkeiten, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht mache ich einen Schritt, obwohl ich noch 3, 4 Monate Vertrag hatte in der Mongolei. Und da hatten sich die Dinge dann aber ein bisschen intern hochgeschaukelt. Und wie gesagt, die Leute waren müde, ehrlich müde. Die waren wirklich, im Japanischen heißt Akiru, überdrüssig. Und da habe ich gesagt, hier, Präsident, gucken Sie, ich glaube, es ist besser, wenn wir einen Cut machen. Zahlen Sie mir das, was Sie mir noch schulden oder was noch auf der Liste steht. Und dann machen wir einen Cut. Und dann bin ich im Prinzip im Guten gegangen, bevor es dann irgendwann ein bisschen ätzend endet. Das möchte ich nicht mehr. Wissen Sie, im Alter, da braucht man gewisse Harmonie. Und das ist das, wo ich mich verbessern muss, weil ich will ja länger bleiben. Im Prinzip, ich bin keiner, der 6 Monate, 1 Jahr oder irgendwo ist. Ich bin 2, 3 Jahre irgendwo. Und wenn ich weggehe, dann habe ich eine Legacy hinterlassen. Legacy heißt, ich habe was hinterlassen, was man klar zählbar sieht. All diese Verbände werden signifikant stärker, als sie vorher waren. Und gut, bei Mongolei, da war das klar, da ging es kaum mehr schlechter, weil da musstest du, hast du von null angefangen in der totalen Wildnis und hast die nach vorne gebracht. Aber die immer beizuziehen, immer zu haben und immer zu pushen und so weiter, ist auch anstrengend, ja, in den Wetterverhältnissen und so weiter. Ich habe kein Auto gehabt, ich habe keinen Driver gehabt, ich musste auf die Straße, die haben immer so Hitchhiking gemacht, ja, so per Anhalter fahren, und da kam dann manchmal kein Auto, da bist du heimgelaufen, 30 Minuten bei minus 25 Grad und halt bist du zu Hause angekommen.
Und Ihre Anpassung dann über die 3 Jahre hinaus, wie kriegt man das dann hin, dann länger als 3 Jahre zu bleiben?
Das müssen diese jungen Burschen, die jetzt bald diesen Job übernehmen, die müssen es selbst erdulden, erleiden und selbst erkennen. Die erkennen das dann schon. Und Survival of the Fittest, die Besten kommen durch. Die schaffen das schon oder die schaffen es halt nicht.
Und im Idealfall schafft man es dann so, wie Sie oder wie Ihr Anspruch ist, ein Vermächtnis dann zu hinterlassen in dem Land. Denn die 2 Stichworte, die Sie genannt haben, müde und überdrüssig, die haben uns noch nicht erreicht. Wir wollen nämlich gleich weitermachen im nächsten Teil mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank, dass wir Ihnen in diesem ersten Teil in den Kopf des Trainers gucken durften. Vielen Dank, Michael Weiß, und ich freue mich auf eine weitere Folge mit Ihnen. Danke.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de
Weil da musstest du, hast du von null angefangen in der totalen Wildnis und hast die nach vorne gebracht. Aber die immer beizuziehen, immer zu haben und immer zu pushen und so weiter, ist auch anstrengend, ja, in den Wetterverhältnissen und so weiter. Ich habe kein Auto gehabt, ich habe keinen Driver gehabt, ich musste auf die Straße, die haben immer so Hitchhiking gemacht, ja, so per Anhalter fahren, und da kam dann manchmal kein Auto, da bist du heimgelaufen, 30 Minuten bei minus 25 Grad und halt bist du zu Hause angekommen.
Und Ihre Anpassung dann über die 3 Jahre hinaus, wie kriegt man das dann hin, dann länger als 3 Jahre zu bleiben?
Das müssen diese jungen Burschen, die jetzt bald diesen Job übernehmen, die müssen es selbst erdulden, erleiden und selbst erkennen. Die erkennen das dann schon. Und Survival of the Fittest, die Besten kommen durch. Die schaffen das schon oder die schaffen es halt nicht.
Und im Idealfall schafft man es dann so, wie Sie oder wie Ihr Anspruch ist, ein Vermächtnis dann zu hinterlassen in dem Land. Denn die 2 Stichworte, die Sie genannt haben, müde und überdrüssig, die haben uns noch nicht erreicht. Wir wollen nämlich gleich weitermachen im nächsten Teil mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank, dass wir Ihnen in diesem ersten Teil in den Kopf des Trainers gucken durften. Vielen Dank, Michael Weiß, und ich freue mich auf eine weitere Folge mit Ihnen. Danke.
Sehr gerne. War mir eine Freude.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de